ARD.
Bevor ihr den Podcast hört, möchten wir euch auf Folgendes hinweisen. Es werden in dieser und weiteren Folgen Depressionen und Suizid thematisiert. Falls ihr auf diese Themen sensibel reagiert, hört den Podcast vielleicht lieber mit einer vertrauten Person an, mit der ihr die Folgen auch unterbrechen könnt, um euch über das Gehörte zu unterhalten.
An mir ist sowieso nicht so viel dran. Ich bin ein relativ schlanker Mensch. Und in den letzten Monaten ist es eben so ein bisschen auf andere Art und Weise schwierig gewesen mit Essen, weil ich mit meinen Eltern gerade sehr große Probleme habe, weil es einfach sehr viel Streit gibt, sehr viel negative Energie. Man wacht halt auf und hört Menschen, die sich anschreien und sagen, wieso hast du mein Leben zerstört?
Das Thema Schuldgefühle ist für mich ein großes Thema. Wo kann mein persönlicher Anteil daran liegen? Was läuft vielleicht in dieser familiären Dynamik falsch? Oder was kann was beeinflusst haben?
Ja, weil diese Krankheit uns eigentlich mit unserer eigenen elterlichen Ohnmacht konfrontiert hat, in einer Weise, ja, dass man wirklich sich fast geschlagen geben musste.
Antonias Weg.
Ich bin total stolz auf dieses Kind, so liebenswert und anstrengend sie ist und herausfordernd sie nach wie vor ist. Aber die ist toll, also ich bin ein großer Fan von meiner Tochter.
Depressionen bei Kindern und Jugendlichen. Podcast von Charlie Kowalczyk. Folge 3. Antonias Eltern haben Angst um ihr Kind.
Fast 4 Jahre lang, seit 2021, erzählt Antonia mir von ihrem Leben. Auch wie sie ihre Depression aushält. Oder eben nicht. Und wie alles anfing. Dazwischen schlendern wir durch Dresden. Antonia und ihre Eltern heißen in Wirklichkeit anders. Wir holen uns Bubble Tea an der Prager Straße. Durch die Fußgängerzone kommt man vom Hauptbahnhof direkt in die Dresdner Altstadt. Antonia und ich sitzen mit dem Tee auf einer Wiese und reden über Klamotten.
Du siehst, ich habe auch ein Hemd an.
Welche Farbe?
Das ist, ich nenne es Flamingo. Das ist so die Mischung zwischen einem helleren Hautton und so einem unangenehmen Pink. Also es ist eigentlich keine so schöne Farbe, meiner Meinung nach. Aber ich hatte mir mal vorgenommen, dass ich das nochmal einfärben möchte, weil mir der Stoff ziemlich gefällt. Und dann habe ich noch ein langes Top drunter, das so schwarz-silber glitzert. Das habe ich auch gekauft in einem Secondhand-Laden. Also ich versuche auch mittlerweile ziemlich da Secondhand zu kaufen. Also so bei Schuhen und so mache ich das nicht, weil meine Größe halt da auch nicht so zu finden ist. Und Hosen sind bei mir auch ein Problem, weil ich ziemlich groß bin.
Wie groß bist du?
Ich dachte immer, ich wäre 1,82 Meter, aber ich habe jetzt rausgefunden, ich bin wahrscheinlich eher so 1,84 Meter groß. Und weil ich halt so an sich relativ schmal bin, ich habe einfach ein bisschen doofe Maße dafür, Hosen zu finden mit meiner Beinlänge, sag ich mal. Also ich will mich nicht über meinen Körper beschweren, so ich mag meinen Körper, aber ist manchmal ein bisschen nervtötend.
Dornröschen sah die Welt wie durch eine Milchglasscheibe. Unscharf, unklar, abgetrennt. Manchmal wusste es weder ein noch aus. Manchmal hatte es unglaublich Angst. Und die Zukunft wirkte so düster.
Wir reden in den fast 4 Jahren, in denen wir uns kennen, über vieles. Auch über das Verhältnis zu ihren Eltern. Ob sie gerne zu Hause ist, was sie von ihren Eltern erwartet, wie sie mit ihren Depressionen umgehen. Da gab es in Antonias Leben zum Beispiel eine Phase, in der sie wenig aß.
Ich glaube, dass wir alle sehr mit uns selbst beschäftigt waren in einem Bereich. Und ich fürchte, es ist auch ein bisschen so gewesen, dass wurde angesprochen, aber eher in einem anklagenden Ton mir gegenüber, so, willst du dich jetzt zu Tode hungern? Sowas kam halt. Keine
Ahnung. Von deinem Vater? Oder von deiner Mutter?
Nee, von meiner Mutter. Also es kam auf jeden Fall so anklagende Kommentare eher, weil es meiner Mutter halt gerade auch nicht gut geht und einfach total überfordert ist von allem. Und dass sie sich dann auch nicht die Zeit nehmen konnte für mich. Und dann kam eben auch ganz oft so dieser Kommentar, wenn sie gesehen hat, dass es mir nicht gut geht. Ja, du musst dich jetzt zusammenreißen, so. Du bist jetzt gerade nicht dran. Und es war sehr schwierig und hat unsere Beziehung nicht gut getan.
Sie fühlt sich angegriffen von ihren Eltern. Missverstanden. Verletzt. Grundsätzlich fühlt sie sich von den Eltern schon geliebt, aber sie spürt es manchmal nicht mehr.
Das hat mich sehr tief verletzt und ich denke, deshalb ist unsere Beziehung auch gerade nicht gut. Weil das eben Momente waren, ich habe in den letzten Monaten, es vor allem um die Zeit von Weihnachten drumherum, die halt sehr schwierig war für unsere Familie. Und da waren eben auch ein paar schwierige Sachen von dieser Anbandelei mit dem Freund von mir, wo ich mich so verletzt gefühlt habe. Da habe ich angefangen, Panikattacken zu haben, was für mich was ganz Neues war. Super schrecklich.
Antonia ist ein bisschen verliebt. Ihre Gefühle zu einem Jungen haben sie sehr beschäftigt. Panikattacken machen sich breit.
Ich fange an zu hyperventilieren. Also ich habe einfach keine Kontrolle mehr über meinen Körper eigentlich. Und es zieht sich alles zu. Ich kann nichts mehr machen. Ich schaue nur noch zu und bin noch nicht in der Lage, irgendwo hinzulaufen oder so.
Ihr Leben verdunkelt sich, als gäbe es kein Morgen, keine Aussicht auf ein besseres Leben, keine Zukunft.
Ich sitze dann irgendwo und bin gar nicht in der Lage, das zu kontrollieren. Und die schlimmste Panikattacke, die ich hatte, da hat mein Körper so enorm gepocht und ich weine dann natürlich auch noch in der Regel. Und ich habe eigentlich das Gefühl, dass ich gerade dabei bin zu sterben, weil ich habe nicht mehr die Kontrolle so über mich selbst.
Wie lange hält das an?
Es kommt drauf an, also die kurz vor Weihnachten, das müsste am 22. gewesen sein, die stärkste eben, wo ich dann vielleicht so ich kann das gar nicht einschätzen, die Zeit vergeht auch so langsam. Vielleicht 15 Minuten oder so hyperventiliert habe. Ich kann es nicht einschätzen, um ehrlich zu sein, aber was halt am krassesten ist, ist irgendwie dieses Nachhallen. Ich habe Sterne gesehen, ich habe irgendwie total Kopfschmerzen bekommen, weil ja auch mein Gehirn praktisch sauerstoffunterversorgt ist dann. Und so einen totalen Piepton gehört und habe so die Hand gehoben und ich habe total gezittert. Mittlerweile habe ich auch so ein bisschen besser gelernt, was ich auch machen kann, wenn sowas anläuft. Und habe auch in den letzten Wochen schon viele Anfänge von Panikattacken dadurch vereiteln können.
Da kommt alles zusammen. Pubertät, Verliebtheit, unglücklich sein mit den Eltern. Wirklich alles. Und immer lauert die Depression. Antonia fühlt sich überhaupt nicht über den Berg. Zum Glück hat sie in dieser Zeit einen Freund in Hamburg, mit dem sie sich über Sprachnachrichten austauschen kann.
Es ging nicht darum, dass da jemand sitzt und mich versteht, sondern dass da jemand sitzt und mich mag und mich gern hat und sich um mich sorgt. Wir haben uns einmal in Realität gesehen, vor 2 Monaten oder so, oder 3. Und das ist irgendwie so wichtig, weil ich weiß halt, dass ich ihn damit nicht so sehr belaste, weil wir erzählen uns halt meistens auch die Dinge ohne Wertung. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Kontakt für mich.
Dann wünschte es sich einen Prinzen, der die Hecke durchhieb. Jemanden, der das Licht anknipste. Oder eine Fee, die machte, dass alles anders war. Sofort. Jemanden, der mit ihm aufräumte. Außen und innen.
Antonia steckt in einer Megakrise. Wie geht es ihren Eltern damit? Wie verändern die Depressionen ihrer Tochter ihr eigenes Leben? Ich verabrede mich im Frühjahr 2024 mit Anna und Wolf. Antonia ist nicht dabei.
Wir haben schon versucht, als Eltern die ganze Situation so vernünftig und herzensgut, wie es uns nur möglich war, zu bewältigen. Aber es war im Ganzen doch sehr, sehr schwer, weil man sich, ja, weil diese Krankheit uns eigentlich mit unserer eigenen elterlichen Ohnmacht konfrontiert hat, in einer Weise, ja, dass man wirklich sich fast geschlagen geben musste.
Dazu muss man vielleicht bei uns sagen, dass wir auch ein relativ klassisches Familienmodell leben. klassisch im Sinne von veraltet, dass Antonias Vater länger arbeitet und ich Nachmittag nach Hause komme und natürlich diese Alltagsthemen mehr auf meinen Schultern gelastet haben mit den Kindern. Und dass es auch zwischen uns ganz schön die Fetzen flogen und dass es eher gerade herausfordernd war, weil wir uns auch sehr ähnlich sind, impulsiv, und dann wurde es laut und dann wurde, ja, gestritten.
Ich frage Anna, wie das ihrer Ansicht nach auf Antonia gewirkt hat.
Also das war, glaube ich, nicht ganz einfach, und ich denke, sie würde das grundsätzlich wahrscheinlich unterschreiben, aber in einer bestimmten Phase würde sie sagen, ich habe die kaum aushalten können, meine Eltern. Und mitunter haben die vielleicht sogar manches noch verstärkt. Die haben den Druck erhöht, was die Schule betrifft, also äußere Bedingungen. Und erst im Laufe der Erkrankung haben wir angefangen, viel mehr loszulassen. Sind ja selber so Leistungsmenschen und sind auch auf unsere Art sozialisiert worden und haben bestimmte Dinge auch von den Kindern natürlich erwartet. Und dann auch durch die Kontakte mit Ärzten, Psychologen, da hat sich vieles einfach relativiert und da haben sich Fragen gestellt, Fragen, die wir uns auch selber gestellt haben.
Was hat sich dadurch konkret verändert?
Wir haben dann zum Beispiel, hat dann Antonia das erste Mal einen Zimmerschlüssel bekommen, dass sie die Möglichkeit hatte, einfach mal richtig zuzuschließen und sich zurückzuziehen. Weil es gab Situationen, da stand ich an der Tür und das Kind wollte nicht mit mir sprechen, und dann irgendwann hatte ich so viel Angst und bin reingegangen. Also es sind immer wieder auch Grenzen überschritten worden. Und wir haben in diesem Prozess sozusagen auch viel, viel gelernt, gemeinsam gelernt.
Ja. Wie war es für dich, als du vor der Tür standst und sie nicht reagierte?
Fürchterlich, schrecklich. Jetzt mach doch mal auf. Und was machst du denn? Geht's dir gut? Diese Fragen eben so richtig Wut nicht. Also gerade als wir dann wussten eigentlich, dass mit ihr was nicht stimmt, dann ist man ja sowieso vorsichtiger. Oder dann hat man ja auch schon so einen Grundtonfall, dann möchte man das ja nicht eskalieren. Bevor sie sich, oder als sie sich noch nicht geäußert hatte, da wurde es laut, habe ich gesagt, jetzt mach die Tür auf und jetzt zeig dein Gesicht und ich möchte wissen und so. Und dann später war das aber viel moderater. Genau.
Ich erinnere mich dunkel, dass wir hin und wieder tatsächlich vor verschlossener Tür standen. Da gab es eine Zeit, da wussten wir noch nicht alles. Da wussten wir nicht, wie gefährdet Antonia wirklich war in dieser Zeit, weil sie uns noch nicht alles erzählt hatte oder weil sie selbst noch nicht sich so weit entwickelt hatte in diesem Krankheitsverlauf. Da ging es am Ende um Suizid, es ging auch um Selbstverletzung. Je nachdem, wie viel wir davon wussten, haben wir natürlich noch einen anderen Gefühlsstau gehabt, dort vor dieser verschlossenen Tür. Was kann jetzt hinter dieser Tür stattfinden? Warum ist die verschlossen? Warum bleibt die auch verschlossen, wenn wir darum bitten, dass sie offen ist?
Bevor ich das Mikrofon auf Aufnahme stelle, meint Wolf, die Gefühle seien im Augenblick schon weit weg, jetzt 2024. Antonia gehe es ja inzwischen zum Glück besser. Aber dann kommt doch bei beiden vieles wieder hoch.
Du, das war einfach Angst. Das war wirklich Angst um das Kind. Dass das Kind da hinter der Tür etwas mit sich macht, das nicht reversibel ist, das nicht wieder zurückführt zu einem glücklichen Leben, das man sich für sein Kind natürlich wünscht und dass man vor dieser Krankheit nie in Zweifel gezogen hat. Warum auch?
Wobei ich da tatsächlich noch ergänzen muss, dass Antonia mir zumindest und ich denke uns beiden auch gesagt hat, dass sie sich hier niemals etwas antun würde. Also wir haben später erst erfahren, dass sie sich offenbar immer Termine gesetzt hat. Und dann ging es vor allem auch um dieses Thema zu springen. Diese Brücke spielte eine unfassbare Rolle. Deshalb entstanden ja auch diese vielen Brückenbilder. Das war wie so eine Obsession.
Antonia malt unentwegt. Immer wieder Brückenbilder. Ihre Eltern sind verunsichert. Springt sie vielleicht doch irgendwann? Anna und Wolf denken darüber nach, wann ihnen zum ersten Mal der Gedanke gekommen ist, dass Antonia psychisch krank sein könnte.
Es gab so bestimmte Auffälligkeiten, die vielleicht über die normalen Gänsefüßchen-Auffälligkeiten der Pubertät hinausgingen. Dass sich Antonia unfassbar viele Bücher aus der Bibliothek ausgeliehen hat. Das waren also richtige große Stapel, ich würde mal fast schätzen, einen Meter hoch. Und sie hat diese Bücher innerhalb von wenigen Tagen gelesen und sie hat sich sehr stark zurückgezogen. Sie saß eigentlich Tag ein, Tag aus nur noch in ihrem Bett und hat diese Bücher gelesen. Aber sie hat sie nicht wirklich gelesen, sie hat sie gefressen. Und in der Zeit sind wir, also sprich ich, die Mutter und Antonia ganz schön aneinander geraten, weil viele Themen der Schule einfach liegen blieben. Also wenn sie sagte, ich schreibe morgen eine Klausur und ich fragte sie dann irgendwie 22.30 Uhr, hast du dich denn vorbereitet? Ah nee, das mache ich noch schnell. Und da gab es natürlich auch ein bisschen latent Ärger. Und das habe ich also mit Interesse und auch einer gewissen Besorgnis verfolgt.
Wie alt war sie da?
Sie war 14, also 8. Klasse. Und dann gab es die erste Auffälligkeit, dass sie mit ihrer Tante, die schenkt ihr eben zur Konfirmation eine Reise nach London. Und in London ist sie das erste Mal mit jemandem konfrontiert, unmittelbar konfrontiert worden, der sich umbringen wollte. Und da gab es einen großen Polizeieinsatz. Ich glaube, eine Frau wollte sich von der Tower Bridge stürzen, stand oben und viel Polizei, Absperrung, Aufregung. Und die Antonia hat das mit der Tante aus dem Hotelfenster beobachtet. Und als sie zurückkam, erzählte sie nicht von dieser London-Reise und was sie alles gesehen haben, sondern sie berichtete von diesem Vorfall, der sie offenbar nachhaltig beeindruckt hat.
Auffällig war Antonia für uns eigentlich von Anfang an. Sie war für uns immer ein sehr besonderer Mensch, um den wir uns auf eine gewisse Weise auch immer besonders kümmern mussten. Meistens hatten wir als Eltern darauf zu reagieren.
Kannst du dieses Besondere mehr beschreiben?
Ja, die Antonia ist schon als kleines Kind sehr empfindsam gewesen. Also wirklich auf eine für uns schon hin und wieder auch herausfordernde Weise. Empfindsam vor allem, was das Leben anderer Menschen, das Leiden anderer Menschen anbelangt. Das ist sie, das hat sie sich eigentlich bis heute bewahrt. Sie war immer schon sehr nachdenklich, hat sich über viele Dinge den Kopf zerbrochen, was nicht immer ihrem Alter alterstypisch gewesen ist.
Antonia ist sensibel, nimmt vieles um sich wahr, ist gerecht, hartnäckig. Ihr Gerechtigkeitssinn mache es für sie und ihre Umwelt nicht einfach.
Sie ist auch in die Grundschulzeit war vergleichsweise eigentlich unauffällig. Da hatte sie auch einen guten Freundeskreis und war gut integriert, obwohl sie ja immer eine gewisse Auffälligkeit wirklich mit sich trug. Das heißt, sie ist eben sehr empfindlich, sie ist aber auch gleichermaßen auch sehr empathisch. Und sie ist erstaunlich klar, vertritt ihre Meinung, steht eben auch gegen die Meinung der anderen. Also sie ist recht hartnäckig und das ist auch herausfordernd. Und als sie auf das Gymnasium kam, da hat sich die Situation schwieriger dargestellt. Sie war auf dem Gymnasium mehr ein Einzelgänger. Sie hatte nur eine einzige Bezugsperson, ein anderes Mädchen, was auch tatsächlich ein bisschen speziell war und die haben sich gefunden und das ging auch eine ganze Weile, fand ich, gut. Allerdings galten die beiden als Sonderlinge und sind auch sozusagen vom Schwarm oder von der Gruppe so gesehen und behandelt worden. Und das macht natürlich auch was mit einem Menschen. Die sahen sich schon mehr am Rand stehen.
Anna und Wolf erzählen offen, direkt, korrigieren sich in den Erinnerungen, wenn etwas schon länger zurückliegt. Irgendwann, erzählt Anna, schließt sich Antonias Freundin den anderen Mädchen in der Klasse an. Es wird einsam um Antonia. In dieser Zeit geht sie auch in den Tanzkurs. Damals ist sie schon um die 1,80. Die Zurückweisung der meist körperlich noch kleineren Jungen trifft sie sehr. Da baut sich bei Antonia etwas auf, was nicht mehr zu stoppen ist.
Die eigentliche oder sagen wir mal noch stärkere und plastischere Angst, die kam bei mir eigentlich erst auf, als so der Ausweg gegeben schien, als wir diesen Platz in der Tagesklinik hatten. Und da waren etwa so, ich schätze mal so 8 bis 10 Kinder und Jugendliche dort. Und die brachten so entsetzliche Geschichten mit. Und wir waren das erste Mal, also gefühlt im Leben, wirklich mit den Abgründen des Lebens in Berührung geraten.
Antonia erzählt ihren Eltern auch, was die anderen Kinder und Jugendlichen in der Tagesklinik der Universitätsklinik Dresden schon erlebt haben.
Misshandlung, Mobbing sowieso, und also wirklich die ganze Bandbreite von Entsetzlichkeiten. Und dort hat sich also fast jedes Kind oder jeder Jugendliche selbst verletzt. Wir waren da auch mal so zu einem sogenannten Elternabend und haben dann eben auch diese Kinder und Jugendlichen gesehen. Und da war ein Mädchen mit frischen Verbänden und wirklich von oben bis unten mit Narben übersät. Ich konnte es einfach überhaupt nicht fassen. So was hatte ich in meinem Leben einfach noch nicht gesehen. Das gab's nicht.
Durch den Besuch der Tagesklinik verbessert sich Antonias Zustand nicht.
Die Antonia ist dort nicht gut zurechtgekommen. Sie hat sich von den Psychologen und Ärzten nicht ernst genommen gefühlt und hat Antonia an einem Tag gesagt, nö, ich halte mich nicht mehr an eure Regeln, ich habe keine Lust, ich mache das nicht. Und da haben die gesagt, gut, dann kannst du nicht nach Hause, dann musst du jetzt in die Geschlossene gehen. Und das war wirklich ganz schön einschneidend, dass unser geliebtes Kind, was hier eigentlich wirklich in einem heilen Leben, wäre jetzt übertrieben, aber in einem vergleichbar sozusagen guten Leben aufgewachsen ist, das ist in die geschlossene Psychiatrie gegangen. Und das hat uns schwer beeindruckt.
Wir haben uns immer wieder hingesetzt und haben überlegt, was können wir machen, was ist das Richtige, wie können wir dafür Sorge tragen, dass wir darin nicht zerbrechen, wie können wir dafür sorgen, dass das Geschwisterkind das alles aushält, aber vor allem, wie können wir Antonia helfen. Wir haben versucht, alles Mögliche richtig zu machen, aber ich glaube, was wir ganz zu Beginn in diesem schleichenden Prozess des Erkennens, dass es sich hier um eine Krankheit handelt, falsch gemacht haben, ist, dass wir die Antonia, dass wir ihr Leiden, ihr seelisches Leiden nicht ernst genommen haben, weil wir es einfach nicht akzeptieren konnten, dass das bei unserem geliebten ersten Kind, das wir uns so gewünscht hatten, dass bei dem sowas auftaucht. Wir haben diese Dimension der Krankheit eigentlich konsequent ignoriert, bis wir einfach auch durch die Spiegelung von Fachpersonal, von Ärzten, von Psychologen mitbekamen, dass es unserer Tochter nicht besser geht als den anderen Patientinnen dort.
Ich muss das aber ein bisschen korrigieren, weil der Prozess ist ja vorher sozusagen schleichend. Und als sie uns in den Herbstferien aber dann erzählte, dass es ihr schlecht geht, dass wir sofort tätig geworden sind und das durchaus ernst genommen haben. Vielleicht hat man vorher irgendwie gedacht, okay, dieses Kind zieht sich zurück und das gehört zur Pubertät und da gibt es schlechte Tage und es gibt wieder bessere Tage, da haben wir das nicht so ernst genommen. Und das ging ja auch über Monate. Aber dann, als sie davon erzählte, da sind wir sofort aufgestanden und haben sie sehr ernst genommen, weil wir eine unfassbare Angst hatten, dass mit ihr was passieren könnte.
Im Herbsturlaub offenbart Antonia ihren Eltern, wie schlecht es ihr geht. Dass sie verzweifelt ist, nicht mehr weiter weiß.
Und dann haben wir aber irgendwie diesen Urlaub noch weitergeführt, wandern, spielen, gemeinsam, sind nach Hause gefahren. Da hat sie eben auch genau das erzählt, was mein Mann auch berichtete, von diesen Autofahrten, dieser Sog, diese Geschwindigkeit, was das mit ihr macht. Und direkt am Montag haben wir unmittelbar Kontakt aufgenommen. Ganz sofort, keine Sekunde gewartet. Früh um 8 wurden die Ärzte angerufen. Wir wussten nicht, was anderes getan werden könnte.
Und wie war das Treffen mit dem ersten Psychiater? Was, Psychiater oder was war
das? Das war ein Kinder- und Jugendpsychiater. Und der hat die Antonia ernst genommen, ein längeres Gespräch mit ihr alleine geführt, hat dann mit uns noch kurz hinzugezogen. Und dann hat er, wie gesagt, das ist eine ernste Situation und er empfiehlt uns den Aufenthalt in einer Tagesklinik. Und dann wurde dieser Kontakt hergestellt.
Antonia war erst in der Tagesklinik, wenig später in der geschlossenen Abteilung der Psychiatrie.
Das war wirklich herausfordernd. Also schon allein diese ganzen Beschränkungen und die Schranken und die geschlossenen Türen. Und dass es wenig Besuchszeit gab, dass man täglich nur zu einer bestimmten Zeit 10 Minuten miteinander telefonieren durfte. Dann hat Antonia offenbar dort während ihres Aufenthaltes nicht so mitgearbeitet, wie sie mitarbeiten sollte. Und dann haben die das Setting verschärft. Sie wurde also zunehmend isoliert oder die Regelungen wurden immer enger gezurrt, sodass wir zeitweilig also wirklich ganz wenig Kontakt hatten. Das war wirklich eine schlimme Zeit.
Wir wussten nicht, wie das Ganze enden soll. Wenn man normalerweise im Keller geht, weiß man, hier ist unten, das ist die unterste Etage. Und danach gehe ich wieder hoch. Und so war das nicht. Wir wussten nicht, wie weit es noch hinabgeht. Und was am Ende mit unserem Kind passiert. Das war das Schlimmste, was ich mit der Antonia, meinem Kind, überhaupt erlebt habe bislang. Dieses Kontaktverbot und diese, ja, unfassbar große Ohnmacht, dieses Ohnmachtsempfinden, dem man überhaupt nicht entkommen konnte. Man konnte tatsächlich nichts mehr für sie tun. Und in dieser Situation ist man, wenn das Kind 14, 15 Jahre alt ist, nicht. Da bereitet einen auch niemand darauf vor.
Zu Annas und Wolfs Erleichterung bricht Antonia den Kontakt zu ihnen nie ganz ab. Auch wenn sie nur 10 Minuten am Tag mit ihren Eltern telefonieren darf.
Also sie hat ja auch die Telefonzeiten immer genutzt. Sie war also froh, dass wir da waren und sie wusste darum. Aber natürlich waren wir letztlich nicht die Lösung für ihr Problem. Aber zumindest hat sie das ja vielleicht hoffentlich im Hintergrund auch ein bisschen sicher gemacht, ja?
Irgendwie bekommen Anna und Wolf ihren Alltag trotzdem geregelt. Das Leben muss ja weitergehen. Und Arbeit lenkt von der großen Sorge um ihre älteste Tochter ab. Mit der Zeit stabilisiert sich auch Antonias Leben. Einigermaßen.
Ich habe mich dann um eine Kunsttherapeutin bemüht. Da ist sie auch ein paar Mal hingegangen. Wir haben dann natürlich auch eine Psychologin, eine Kinder- und Jugendpsychologin. Also da hatte sie zumindest erstmal so 2 Anker. Und irgendwie hat sich das Ganze aber dann relativ bald stabilisiert. Und dann kam noch so eine sehr verrückte Idee.
Antonias jüngere Schwester hat zu Weihnachten einen Hamster bekommen. Und Antonia wünscht sich nun auch Tiere. 2 Ratten.
Und wir haben gedacht, das kann nicht wahr sein. Um Gottes Willen, nicht 2 Ratten im Kinderzimmer. Und da ist mein Mann so ein bisschen übermütig geworden und hat gesagt, dann lieber eine Katze oder ein Hund. Und da hat Antonia gesagt, okay, dann ein Hund. Und das war die Phase, als sie eben nach Hause kam. Und dann haben wir angefangen, uns aus dieser Affenliebe heraus, dass sie dieses Kind stabilisieren wollen, haben wir uns auf dieses Hundeprojekt eingelassen.
Das Verrückte war, und das zeigte eben, wie sehr uns als Familie, aber auch als Elternpaar, diese Krankheit von der Antonia, wie sehr uns das auch verändert hatte, wie sehr uns das mitgenommen hat. Beide Kinder, beide Töchter lieben diesen Hund herzzerreißend. Also die legen sich zu dem Tier, um mit dem zu schmusen. Und die sagen Sätze wie, ich platze gleich vor Liebe zu dem Tier. Wenn Antonia nach Hause kommt, dann kommt sie nicht zu mir, sie kommt nicht zu Anna, sie kommt auch nicht zu ihrer Schwester zuerst, sondern der Erste, den sie begrüßt, ist Balduin, unser Hund. Und zwar ausgiebig. Also da muss man schon eine ganze Weile warten und Geduld haben, dass man dann dran ist, auch als Vater. Und ich vermute mal, dass ihr sehr geholfen hat, auch dieses Signal, das von uns ausging. Also wir lieben dich so über die Maßen und du bist uns so unfassbar wichtig, dass wir über alle Schatten, die wir auf dieser Welt sozusagen in der Sonne zeichnen können, zu springen gewillt sind. Das ist alles nichts gegen das, was wir mit dir haben wollen und möchten. Und ich glaube, dieses Signal, dieses Zeichen, das ist, glaube ich, auch sehr wichtig gewesen für diesen Heilungsprozess, der dann eine ganze Weile auch noch Zeit in Anspruch genommen hat.
Und bis heute nicht abgeschlossen ist. Antonia geht es besser, aber sie weiß nie, ob die Depression zurückkommt. Einige Male ist das schon passiert, mehr oder weniger stark. Doch Antonia will leben. Das ist ihr und ihren Eltern jetzt klar.
Das Thema Schuldgefühle ist für mich ein großes Thema.
Viele Eltern haben Schuldgefühle, wenn ihre Kinder an Depressionen leiden.
Das führt aber vielleicht auch jetzt ein bisschen zu weit, weil wir mit unserer jüngeren Tochter auch eine krisenhafte Situation erlebt haben, wo man sich fragen kann, ob es da vielleicht bei uns auch so eine genetische Programmierung vielleicht gibt in dieser Richtung. Das war bei Antonia noch nicht so stark ausgeprägt und als uns das aber im letzten Jahr wieder passierte, da haben sich für mich sehr starke Schuldgefühle eingestellt, woraufhin ich auch begonnen habe, mir psychologische Hilfe zu suchen, um einfach auch mal zu befragen und zu hinterfragen, wo kann mein persönlicher Anteil daran liegen? Was läuft vielleicht in dieser familiären Dynamik falsch? Oder was kann was beeinflusst haben?
Das Thema Schuldgefühle ist bei mir eigentlich erst aufgekommen und auch offen in der Familie diskutiert worden, auch von Antonia. Das ist jetzt nicht lange her, vielleicht ein Jahr, als unsere zweite Tochter, die jüngere, zu uns gekommen ist und gesagt, sie hätte auch seelische Probleme und wir uns dann darum kümmern mussten. Die ist also auch lange nicht zur Schule gegangen. Die hat relativ viel Stundenausfall in der Schule gehabt und hat sich lange Zeit nicht getraut, in die Schule zu gehen. Da ging es weniger um eine genetische Veranlagung. Da ging es mehr darum, was wir, die Anna und ich, was wir für eine Art von Streitkultur geprägt haben in der Familie und wie das auf Kinder abfärbt oder wie Kinder damit umgehen oder eben auch nicht. Da geht es darum, dass wir als Selbstständige natürlich auf eine andere Art und Weise Privatleben und Alltagsleben miteinander in Einklang bringen oder eben auch nicht. Um solche Themen ging es dann vordergründig eher.
Die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins Kröpfchen. Aschenputtel, was machst du denn hier? Du hast dir doch jemanden gewünscht, der mit dir aufräumt.
Antonia ist ein neugieriger Mensch. Will wissen, wie andere Kinder und Jugendliche mit Depressionen, mit psychischen Krankheiten zurechtkommen. Mich interessiert das auch. Deshalb treffe ich mich mit Michael Schulte-Markwort. Er ist Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie und ärztlicher Direktor der Fachklinik Marzipanfabrik in Hamburg. Er lädt mich ein, mit Jugendlichen in seiner Klinik zu sprechen. Im Juni 2024 bin ich also mit Lotta, Nicola und Emily verabredet. Zuerst spreche ich mit Lotta.
Ich bin 15 Jahre alt. Ich bin hier, seit ich 10 bin, Depressionen diagnostiziert bekommen habe und ich damit sehr zu kämpfen hatte, aber das selber auch nicht so wirklich eingesehen habe und auch nicht einsehen wollte. Das Schwierigste an so einer Erkrankung oder an sich, auch psychischen Erkrankungen, ist der Schritt, sich Hilfe zu holen und damit anzufangen. Und ich dachte, danach geht es mir viel schlechter. Also es ist so gruselig.
Because I always feel like we're running down a way, because there is no such place.
Antonias Weg.
Because if there was, I would have found it by now.
Depressionen bei Kindern und Jugendlichen. Podcast von Charlie Kowalczyk. Folge 3. Antonias Eltern haben Angst um ihr Kind.
Because it's easier to run, easier than staying, finding out.
Es sprach Hans Löw. Elliot Caro las Auszüge aus dem Märchen Dornröschen fährt Achterbahn von Claudia Gliemann. Ton und Technik Philipp Neumann und Christian Alpen. Regie Friederike Wigger. Redaktion Christiane Glas. Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks 2024. Alle Folgen von Antonias Weg findet ihr in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Interessiert ihr euch für das Thema Depression? Schaut in der ARD Audiothek vorbei und hört rein in unseren NDR Info Podcast Raus aus der Depression. In der Sonderfolge Jung und unbeschwert geht es auch um die psychische Gesundheit junger Menschen in Zeiten von Pandemie, Krieg und Klimawandel.